Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir fangen wieder an mit einem kleinen Audiorätsel. Was glaubt ihr, was ist das, was ich hier in der Hand habe? Was könnte das sein?
TU Startup Stories. Von der Idee zum Durchbruch. Ein Podcast von Hiest, dem Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt, in Zusammenarbeit mit Startups from Science.
Von der Idee zum Durchbruch, Schritt für Schritt. Manchmal fällt man, doch wir nehmen's mit.
Hi Harald.
Hi Bartosch.
Wie geht's dir?
Mir geht's hervorragend. Dir auch?
Ja, mir geht's auch hervorragend. Guck mal, was ich hier dabei hab.
Okay, was?
Ja, guck mal, ich höre dich, also lass dich mal hören. Was könnte das sein?
Keine Ahnung, mach nochmal. Ein Becher?
Ja, richtig, ein Becher. Und stell dir vor, wir alle haben ein gutes Gewissen, wenn wir zu so einem Pappbecher greifen. Du wahrscheinlich auch, oder?
Ja,
ab und zu.
Klar.
Wenn man mal unterwegs ist, sind die auch echt ja praktisch. Ne? Und also ich habe immer ein gutes Gefühl dabei, wenn ich so einen Pappbecher in der Hand habe. Aber wir tappen da regelmäßig in eine Falle. Denn der scheinbar grüne Becher, der birgt ein toxisches Geheimnis. Und da drin, da ist ein unsichtbares Verbrechen in diesem Becher, direkt in unseren Händen. Stell dir das mal vor.
Was für ein Verbrechen.
Ja, denn heute öffnen wir die Akte aus dem Archiv der TU Darmstadt und das ist die Akte Cerasleaf. Und wir sprechen über eine Geschichte, über einen glücklichen Zufall, massive Industrieskepsis und dem Kampf gegen eine unsichtbare Plastikflut. Und wie dieser Becher damit zusammenhängt, das hören wir und schauen wir uns heute mal an.
Das klingt super spannend.
Ja, hast du dich mal gefragt, so ein Pappbecher, ne? Der ist ja aus Pappe, klar, aus Papier, aber wie wird der eigentlich, ja, wie hält der diese Flüssigkeit eigentlich drin?
Ja, hab ich.
Ja, ne, das ist eigentlich total krass, ne, weil eigentlich ist es ja aus Pappe, ne, also müsste man denken, das weicht ja auf.
Ja, wird wahrscheinlich beschichtet sein.
Ja, richtig, genau, es ist nämlich beschichtet. Und das hatte ich auch nicht ganz so auf dem Schirm, aber natürlich muss es beschichtet sein, irgendwie mit einem wasserabweisenden Material, damit das Wasser ja nicht den Pappbecher durchnässt. Und tatsächlich ist es so, dass die Industrie da zu einem kleinen Trick greift und diesen Innenraum vom Becher beschichtet. Und wenn man das beschichtet mit Harzen oder unterschiedlichen dann Stoffen, dann nennt man das Nassfestmittel. Mhm. Ja, man möchte dann, dass diese Pappbecher nassfest werden und entsprechend auch dann nicht nass werden. Hören wir uns mal an, was Nicole, die Gründerin von Cerasleaf, dazu ja zu sagen hat.
Ja, richtig. Also es gibt einfach bei diesem Pappbecher die Probleme, dass der nicht so gut recycelbar ist. Das heißt einfach, es ist halt schwierig, diese Plastikbeschichtung, die einfach nötig ist, damit auch das Heißgetränk wirklich im Becher bleibt und nicht da rausfließt, wieder von diesen Fasern zu separieren. Und das heißt natürlich, das wird gemacht, das wird abgetrennt, aber am Ende sind nur die Fasern recycelt und man hat natürlich trotzdem noch Plastikmüll, den man produziert.
Krass, oder?
Das heißt, wir trennen unseren Müll vorbildlich. Und am Ende bringt das gar nichts?
Ja, genau so kann man das so ein bisschen sagen, ja. Denn diese Becher, klar, die landen irgendwo vielleicht im Papiermüll, ja. Die landen dann in der Recyclinganlage. Und genau da offenbart sich so ein bisschen dieses Drama um diesen Becher. Denn klar, die Anlage schreddert dann das Papier, das kommt dann ins Wasser. Und diese Plastikschicht, die da drin ist, die löst sich eben nicht so einfach auf. Und sie fragmentiert dann eher und bildet so kleine klebrige Klumpen. Und diese Klumpen wiederum, die verstopfen die feinen Filter der riesigen Fabriken und der Maschinen. Und das ist ein echter Albtraum. Und zum Schluss landet genau das nämlich in der Verbrennung. Diese wertvollen Zellulosefasern, die verbrennen dann einfach zu Asche, weil sie dann so verklumpt sind. Ja, aber die Papierindustrie, die steckte in einer chemischen Sackgasse.
bis eine junge Chemikerin, die Nicole Rath an der TU Darmstadt, einen Fehler machte.
Ja, interessant, gell, dass wir hier eigentlich vom Fehler sprechen, aber wir springen genau an den Tatort dieser Innovation, nämlich an den Campus Lichtwiese der TU Darmstadt. Genauer dort am Ernst-Berl-Institut für technische und makromolekulare Chemie. Hier arbeitet Dr. Nicole Rath an ihrer Promotion. Betreut wird sie von zwei Schwergewichten ihres Faches, nämlich der Professorin Dr. Annette Andrieu-Brunsen und Professor Dr. Markus Bisalski.
Von diesen zwei Schwergewichten gab es schon viele Impulse und viele großartige Innovationen. Und wir freuen uns immer, wenn aus der Ecke irgendwo eine Erfindung kommt, die wir dann gemeinsam zu einer Innovation weiterentwickeln können.
Ja, total cool. Also du sagst, die sind schon öfter mal bei euch vorstellig geworden, oder?
Bei
HIST. Ja, sehr gut. Ja, ist auch total interessant, dass ja auch an der Technischen Universität natürlich auch diese Chemie ja auch so einen starken Innovationscharakter hat.
Absolut, ja. Ja, dann kommen wir zurück zu Nicole. Was genau erforscht sie denn da?
Ja, Rath will eigentlich so eine stabile Membran aus Silika herstellen und das ist im Grunde ja sowas, oder das ist eigentlich Sand, ja. Ein reines natürliches Material und damit wird das Papier beschichtet. Hören wir mal rein, wie Nicole das erklärt.
Silika ist nichts anderes wie Sand, also Spielplatzsand. Der wird nass. Papier wird auch nass. Und wenn man das dann plötzlich kombiniert, ist es wasserabweisend. Das war für uns nicht so ganz klar. Wir haben dann so gescherzt, naja, Minus und Minus gibt Plus. Aber es war erstmal ein komisches Gefühl. Und man glaubt es dann ja auch selber nicht. Das heißt, es war erstmal so, man versucht eine Erklärung zu finden. Die konnten wir nicht finden. Oder nicht, wir hatten keine Erklärung. Und dann wiederholt man das Experiment. Und dann ist es wieder so. Okay, es muss also irgendeinen Zusammenhang geben.
Das ist krass, oder?
Extrem, ja.
Ich denke mir auch so, wenn du gerade promovierst und so ne, da an diesen Sachen forscht, das ist dann schon sowas, das wird mich verunsichern als Promotionsstudenten oder Promotionsstudentin.
Absolut. Aber viele Innovationen, auch sehr bekannte Innovationen, sind aus Unfällen entstanden. Und diese Unfallfälle sind beispielsweise Penicillin, die Mikrowelle, Röntgenstrahlen oder auch Teflon wäre ohne diesen Unfallfall wahrscheinlich nie erfunden worden.
Ja, ich glaube, das muss man auch natürlich berücksichtigen, dass Wissenschaft auch natürlich von diesem Zufall irgendwie
natürlich,
ein Stück weit auch
ne,
erlebt und auch diese Sachen auch dadurch entstanden sind. Und ich fand auch interessant, dass ihre Doktormutter erstmal gezweifelt hatte, denn Sand und Papier stießen sich ab. What? Das widerspricht eigentlich jeglicher Logik. Und sie vermutete eher eine Verunreinigung im Labor.
Und dann muss man natürlich auch als Promotionsstudentin seiner Doktormutter das berichten. Und auch die wollte es mir natürlich nicht glauben, dass das so ist. Und das heißt, okay, man reproduziert, das macht man ja eh immer. Ich meine, und dann war das im Prinzip so ein Zufallsfund, dass wir ausgefunden haben, dass das so ist.
Ich finde es immer noch unfassbar. Ich habe gedacht, normalerweise liest du darüber, über diese Zufallsfunde, ne?
Ja.
Aber jetzt, in deiner Akte, hier in eurer Akte TU Darmstadt, finde ich was, was eigentlich vielleicht in ein paar Jahrzehnten genauso gelesen wird, wie die ganzen Zufallserfindungen, die du gerade genannt hattest.
Vielleicht gibt es diesen Anfangsverdacht, dass sich daraus eine ähnliche Dimension entwickelt wie eben bei Röntgenstrahlen oder Teflon. Wäre ja großartig.
Das wäre mega cool, ja. Und wir waren dabei. Wir haben diese Akte hier auf den Tisch gehabt. Wunderbar. Ja, Rath muss natürlich das Experiment wiederholen. Und nicht nur einmal, sondern bis zu 6-mal. Und jedes Mal mit neuen Chemikalien. Doch das Phänomen bleibt einfach bestehen. Und der wissenschaftliche Beweis ist erstmal erbracht. Und was aus dem vermeintlichen Laborfehler wird entsprechend eine wirklich bahnbrechende Entdeckung. Und interessanterweise auf einer Konferenz in den USA präsentierte Nicole diese Ergebnisse dort. Aber was dort passiert ist, War wirklich erstaunlich.
Und dann hatte ich die Möglichkeit, in den USA auf die größte Chemiekonferenz zu gehen, das ist die LCS, und habe da Vorarbeiten davon auch vorgestellt. Und in der Poster-Session, das ist auch gang und gäbe, dass man das einfach auf Postern präsentiert. Und dann kommen immer interessierte andere Wissenschaftler, Professoren auf einen zu. Und da habe ich schon gemerkt, oh, da ist ein ganz schöneres Interesse da. Und dann waren auch mehrere da, die mich einfach gefragt haben, ob wir da ein Patent drauf haben, weil das wäre ja für die Verpackungsindustrie eigentlich eine super Anwendung. Und dann ist es natürlich auch so, ich war alleine auf der Konferenz, dass ich dann mit meiner Doktormutter Rücksprache gehalten habe, wie das gelaufen ist, was so die Gespräche waren. Und das war auch ein Projekt, was noch mit einem anderen Professor hier zusammen war. Und dann haben wir uns einfach zu dritt oder zu viert, das war noch ein anderer, der auch ein paar Experimente dazu gemacht hat, mit dabei, zusammengesetzt und haben festgestellt, oh ja, wenn wir das wirklich für die industrielle Kommerzialisierung mal benutzen möchten, das muss man ja dann schon sehr früh sich überlegen, dann müssten wir da eigentlich ein Patent draus machen, bevor wir da weiter irgendwas veröffentlichen. Weil wenn einmal was veröffentlicht ist, hat man natürlich nicht mehr die Neuheit, die erfinderische Höhe, um ein Patent draus zu machen. Und ja, so bin ich aus den USA zurückgekommen und durfte mich daran machen, ein Patent zu schreiben. Das ist jetzt auch nicht sowas, was man tagtäglich macht.
Es ist so wichtig, was Nicole gerade beschrieben hat, dass bevor man auf wissenschaftlichen Konferenzen seine Ergebnisse präsentiert, dass man zuerst mal prüft, kann ich da ein IP, also Intellectual Property anmelden, kann ich da möglicherweise ein Patent rausmachen und kann ich letztendlich auch diese Erfindung schützen, dass wenn eben eine kommerzielle Verwertung stattfindet, dass man davon auch profitiert. Und das ist auch etwas, was wir allen unseren Gründungsteams mitgeben. Bevor ihr veröffentlicht, bevor ihr darüber redet, bitte sprecht mit uns und wir prüfen das gemeinsam. Und es klingt natürlich erstmal kompliziert, ein Patent schreiben, aber letztendlich gibt es auch bei Highester Unterstützung, auch in Zusammenarbeit mit externen Patentanwälten, und wir kriegen die Patentschrift dann schon irgendwie gemeinsam hin.
Ja, ich fand es auch interessant, dass auf dieser Konferenz, wo man gedacht hatte, es ist eine wissenschaftliche Konferenz, dann wirklich auch Industrievertreter da waren. Und ich glaube, das zeigt auch die Wichtigkeit, warum man vorher ins Gespräch gehen sollte, um einfach zu klären, verbaut man sich vielleicht den Weg, dass man etwas veröffentlicht, was vielleicht zu einem Patent auch geschrieben werden könnte.
Und wenn die Anwendung in der Wirtschaft, in der Industrie so nahe liegt, wie jetzt im Fall Seras lief, dann hat es schon eine besonders hohe Relevanz.
Ja, ich meine, so ein Patent, wenn man dann da drauf blickt, ist ja, muss man auch bezahlen irgendwie ein Stück weit, und auch die Idee muss weiterentwickelt werden. Und all das ist nicht so einfach. Aber Nicole und Sarah Sleeve, die haben ein tolles Unterstützungsprogramm an der TU Darmstadt wahrgenommen. Und da hören wir mal rein, wie die Erfahrungen mit diesem Programm waren.
So, wie gesagt, für ein Promovierende ist das jetzt nicht so gängig. Da denkt man ja jetzt erstmal nur an seine Promotion und die muss irgendwann abgeschlossen werden. Und dann fing das auch so ein bisschen an, dass wir innerhalb von der Uni überlegt haben, damals gab es den Pioneer Fund. Ah, das könnte man ja nutzen, um das nochmal weiter zu evaluieren, weil es waren ja erstmal nur Forschungsergebnisse. Das wurde nicht getestet auf industriellen Papieren. Man nimmt da Modellpapiere. Die Auftragsmethode war jetzt noch nicht industrierelevant, ne? Das ist einfach so. Aber für ein Patent muss man natürlich weiterdenken. Man will das ja auch möglichst breit fassen. Das ist ja wirklich eine ganz andere Art, eine Veröffentlichung zu machen, als jetzt so eine wissenschaftliche. Und ja, also da wurde dann schon drüber nachgedacht, was brauchen wir jetzt eigentlich, um das in die Industrie tragen zu können?
Ich möchte ganz gerne noch ergänzen, das Bezahlen der Patentanmeldung müssen nicht die Startup-Teams oder die Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler erledigen, sondern das macht die TU Darmstadt. Also es entstehen erstmal keine Kosten für das Gründungsteam. Und was Nicole gerade beschrieben hat, Pioneer Fund, das war ein hervorragendes Instrument. Wir nennen das Frühphasen-Evaluierungsfonds, damit eben wissenschaftliche Erkenntnisse weiter evaluiert werden können, bis man entscheiden kann, ist es so stark um daraus letztendlich auch eine Gründung oder eine andere Innovation zu entstehen zu lassen. Und wir suchen aktuell auch händeringend nach Investoren, nach Förderern, weil die Lage, die finanzielle Lage der TU Darmstadt es aktuell nicht zulässt, dass wir hier substanzielle Mittel verwenden. Aber wir sind guter Dinge, dass wir ein paar private Investoren finden, die uns an dieser Stelle weiterhelfen.
Ja, ich glaube, Nicole ist ja bestes Beispiel dafür, wie erfolgreich sowas sein kann, weil sie haben diesen Fund ja genutzt, den Pioneer Fund. Und um einfach natürlich auch zu gucken, wie entwickelt sich das? Wo geht's auch hin? Und sie haben das natürlich irgendwie auch als Entscheidungsgrundlage genutzt für sich. Und das ist eine extrem, glaube ich, auch wichtige Erkenntnis, die man auch damit vermittelt.
Viele Startups wären ohne den Pioneer Fund wahrscheinlich nicht entstanden. Und es ist extrem wichtig. Und wir versuchen das auch der Politik, unserer Hochschulleitung, unseren privaten Partnern immer wieder zu präsentieren. Ich bin fest davon überzeugt, wir werden über kurz oder lang auch erfolgreich sein.
Ja, lass uns nochmal kurz reinhören, was Nicole zum Pioneer Fund auch gesagt hat.
Also tatsächlich war ich mir da sehr sicher, dass ich jetzt keine Habilitation machen möchte. Also in die Wissenschaft wollte ich auf keinen Fall. Über eine Gründung hatte ich aber zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch noch nicht so wirklich nachgedacht. Und ich, also mir wäre das damals zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, auch zu heikel gewesen. Deswegen war dieses Konstrukt des Pioneer Funds erstmal echt eine gute Möglichkeit, das einfach nochmal für die nächsten anderthalb Jahre auch auf Herz und Nieren zu testen, diese Technologie wirklich in eine Anwendung zu bringen, weil man arbeitet natürlich im Labor schon mit anderen Techniken als jetzt die Industrie. Ne? In der Industrie ist es gang und gäbe, dass Papiere von einer Rolle auf eine Rolle beschichtet werden. Wir haben einfach Papierschnipsel genommen und in eine Flüssigkeit gedippt, um das mal umgangssprachlich zu sagen. Das ist natürlich was ganz anderes. Und das hat da zu dem Zeitpunkt, als wir noch in dieser Forschungsumgebung waren, habe ich mir da noch keine Gedanken gemacht. Aber diese anderthalb Jahre, in denen wir diesen Pioneer Fund bearbeitet haben, das hat dann ein Kollege hauptsächlich auch mit mir zusammen gemacht. Ich habe das mehr betreut damals, weil ich selber noch in einem anderen Projekt war. Da wurde das dann irgendwie handfester. Okay, wir hatten plötzlich Rückmeldungen aus der Industrie. Wir haben mit Industrien gesprochen, die gesagt haben, ey, coole Idee. Habt ihr mal noch das und das getestet? Das wurde weiterentwickelt. Wir sind auch heute an einem ganz anderen Standpunkt, dass wir uns gar nicht mehr so mit diesen Pappbechern beschäftigen, sondern der Fokus hat sich tatsächlich auf Küchenrolle verschoben, weil das einfach für uns schneller möglich ist, da uns zu verwirklichen. Aber so diesen Transfer habe ich schon noch gebraucht, um zu entscheiden, okay, wir machen da jetzt eine Gründungsidee draus.
Ja, total wichtige Erkenntnis und auch die konkrete Benennung von diesem Nutzen von diesen Fördermöglichkeiten oder Unterstützungsangeboten, die man natürlich auch zur Verfügung stellt.
Okay, jetzt haben wir eine anorganische Beschichtung aus Sand. Und die Frage, die ich jedem Startup stelle, was ist euer unschlagbarer Vorteil, der Unique Selling Point, der Burggraben?
Ja, für Cerasleaf ist das in zwei Worten, kann man das benennen, und zwar 100%ige Repulpability. Was ist Repulpability? Das bezeichnet letztlich diese Suppe, die wir vorhin hatten, dass diese Fasern wirklich komplett sich wieder mehr zersetzen können in diese Faserstrukturen ohne diese Plastikelemente. Das heißt, wenn CeraSleeve Papier im Recyclingwerk, also wenn dieses Papier dort landet, dann passiert dort genau die Magie, nämlich diese hauchdünne mineralische Schicht, die löst sich im Wasser einfach auf. Keine klebrigen Reste, kein verstopfter Filter, die Naturfaser kehrt vollständig in den Kreislauf zurück.
Das klingt super genial. Aber ich muss ja irgendwie in die Produktion und die Papierindustrie wird ja nicht einfach ihre Produktion oder ihre Rahmenbedingungen umstellen für ein Startup, auch wenn die Erfindung noch so genial ist.
Ja, und genau, ich glaube, an dem Punkt hat CeraSleeve sehr früh schon die richtigen Weichen gestellt, denn sie haben natürlich überlegt, wie können wir unser Produkt Plug-and-Play anbieten, als Plug-and-Play-Lösung. Denn die Industrie will und muss natürlich dadurch keine neuen Millionen teuren Maschinen kaufen. Nein, sie kann einfach dieses flüssige Additiv einfach in bestehende Anlagen ja einbringen. Aber der Weg aus dem geschützten Labor in diese raue Industrierealität, der ist anstrengend und steinig. Und steinig. Hören wir mal rein, was Nicole dazu sagt.
Ja, da haben wir schmerzliche Erfahrungen gemacht, auf jeden Fall. Die Geschwindigkeiten sind einfach ganz andere. Also so eine Papierbeschichtung läuft in 500 bis 1000 Meter pro Minute, was die Bahn einfach fährt. Das heißt, die Kontaktzeiten zwischen der Lösung sind andere, die Trocknungszeiten sind andere, das sind viel, viel kürzere Sachen. Und was natürlich auch der Fall ist, so eine Papierrolle ist auf Spannung und im Labor die Papiere sind nicht auf Spannung. Also es sind schon Unterschiede, Trocknung sind Unterschiede und das hat uns schon vor Herausforderungen gestellt. Weil wir kannten unsere Technologie natürlich vom Labormaßstab. Und dann hatten wir das große Glück, dass wir da einen Partner gefunden haben, der uns auf eine Pilotanlage mitgenommen hat. Und dass wir das einfach mal testen konnten. Da haben wir mit der Hochschule München erst zusammengearbeitet. Die haben einfach die Möglichkeit, von Rolle auf Rolle zu beschichten. Das haben wir dann selbst gemacht, in einem kleinen Maßstab. Das hat sehr gut funktioniert. Da waren wir schon mal sehr erleichtert, weil additiviertes Papier, wenn das nass wird, reißt sehr schnell. Das war so unsere größte Sorge. Oh, wenn die Bahn reißt, dann funktioniert alles nicht. Und dann hatten wir daraufhin nochmal die Möglichkeit, sogar auf eine größere Maschine zu gehen. Und das hat uns schon echt Erleichterung geschafft, dass wir wussten, okay, wir können beschichten, das funktioniert. Wir kriegen die Papiere auch am Ende wieder trocken und die Bahn reißt, es läuft flüssig. Wir bedienen uns da Auftragsmöglichkeiten, die auch die Druckindustrie nimmt, also einfach großtechnische Druckauftrag. Und das war schon eine echt große Erleichterung, dass wir wussten, okay, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Es ist möglich.
So eine Erleichterung, oder? Das ist schon extrem viel wert.
Ja, vom Labor in die Praxis oder in die Produktion, das ist immer wieder ein riesen Meilenstein. Und man hat auch an Ihrer Schilderung gehört, dass da ein Stein vom Herzen gefallen ist.
Ja, absolut. Ich glaube, vielen Deep Tech, Science Tech Startups geht's ja genauso. Sie haben etwas im Labor entwickelt und dieser Weg in die Industrie oder in die, ja, wirklich in Industriepilotanlagen, da gibt's noch ganz viele Zwischenschritte, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat.
Und das wird auch oft unterschätzt. Und letztendlich geht's auch darum, Angebote zu machen, jetzt von HIES, vom Gründungszentrum heraus, dass wir eben Gründerinnen und Gründer auf diesem Weg begleiten mit erfahrenen Industrieexperten.
Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn man mit Expertinnen und Experten sprechen kann. Genau das, um was geht's denn da eigentlich? Denn Nicole hat auch ein kleines Beispiel dabei, wie kleinteilig eigentlich auch dieser Übertrag, dieser Transfer ist. Den wollen wir mal uns anhören.
Ja, es kommen auch einfach andere Herausforderungen auf einen zu, an die man gar nicht denkt. Also, weil man einfach im Labor ein Surrounding hat, ist es alles, es sind Abzüge da, es werden keine Chemikalien freigesetzt. Ja, in so einer Produktionshalle kann es aber ganz anders sein. Also uns wurden Fragen gestellt, mit denen hatten wir vorher irgendwie nie gerechnet. Es fing schon damit an, ja, habt ihr ein Sicherheitsdatenblatt für eure Lösung? Und wir so, oh, Sicherheitsdatenblatt, ja. Wie erstellt man das jetzt eigentlich? Kennt jeder, aber das waren für uns so Fragen, die denkt man als Chemiker im Labor, macht man sich da einfach gar keine Gedanken drüber. Und da kamen noch mehr so Fragen auf, ja, wie sieht's mit den Sicherheitsaspekten aus? Was brauchen wir? Ja, das sind so Sachen, im Labor ist das alles immer kein Thema. Da gibt's zwar auch Arbeitsplatzgrenzwerte, die eingehalten werden müssen, aber da macht man sich keine Gedanken drüber, weil es ist alles abgesaugt. Und das sind so Sachen, die haben uns schon immer, ne, man geht einen Schritt man geht einen Schritt vorwärts, aber es gibt auch gleichzeitig irgendwie immer Fragen, die einen wieder zurückwerfen, wo man dann wieder neu sich überlegt, ja, okay, wie gehen wir das jetzt an? Ich meine, das macht's auch spannend, das macht's auf jeden Fall super, es macht Spaß, weil man wird irgendwie immer wieder neu gefordert, man dachte eigentlich, man hat alles gehört. Nee, es geht immer weiter. Ja.
Aber es gibt ja Menschen, Mentoren, Experten, die unsere Startup-Teams dann auf diesem Weg begleiten, sodass man zum einen etwas cooler bleiben kann, zum anderen haben es diese Leute in der Regel schon mal durchgemacht und wissen auch zumindest, wie es gehen könnte.
Ja, und ich glaube auch, wenn sie mit den Expertinnen und Experten ins Gespräch gehen, dann kommen genau diese Fragen auf. Und dann ist man natürlich auch vorbereitet und kann dann auch vielleicht diese Schnelligkeit wirklich einbringen und auch wirklich in die Skalierung dann, ja, diese Skalierung beschleunigen. Und um diese gigantische Skalierung zu meistern, die die auch natürlich jetzt auch vor sich haben, holen sie sich Verstärkung innerhalb des Teams. Denn Dr. Matthias Stanzel, ein brillanter Materialwissenschaftler, übernimmt bei Ceraslief das operative Geschäft. Und Augustin Korev ist wirklich ein erfahrener Betriebswirt, der wird CEO.
Und das ist ebenfalls ein extrem wichtiger Schritt. Dieses interdisziplinäre Team ist jetzt ein sehr, sehr starker Erfolgsfaktor. Und mit diesem Team sind eben ins Rennen gegangen, auch für den Exist-Forschungstransfer. Exist kommt vom Bundeswirtschaftsministerium. Ihr Pitch hat überzeugt und sie sichern sich den elitären Exist-Forschungstransfer mit einer Fördersumme von 1,13 Millionen Euro.
Ja, mega. Ich glaube, das ist wirklich toll, wenn man ausgestattet wird, auch mit solchen Mitteln. Und wenn in dieser Ausschreibung es externe Gutachter sind, die auch dran glauben und ein Potenzial in dieser Technologie sehen. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel wert.
Genau. Ein Bartosch, Millionensegen, sind damit alle Zweifel beseitigt.
Ja, Geld kauft zwar Zeit, aber ist noch lange keine psychologische Sicherheit. Und diese Papierbranche, darf man auch nicht unterschätzen, ist sehr alt, konservativ und auch schwerfällig. Und die ständige Angst vor dem Scheitern dieser Technologie, die zerrt halt eben an den Nerven der Gründer, wie uns Nicole jetzt berichtet.
Ja, die Zweifel. Ich glaube, die wird man nie los als Gründer von so einem, von so einer Technologie. Also wir sind uns unserer Technologie sehr, sehr sicher. Die Frage ist halt immer, bei in Deutschland doch einer sehr speziellen Industrie, es gibt viele Familienunternehmen, die Innovationsfreudigkeit oder Innovationsmöglichkeiten sind da manchmal nicht so gegeben. Also uns kostet es schon sehr viel Kraft, die Industrie davon zu überzeugen, dass wir ihr Produkt für die Zukunft haben. Und das lässt dann schon manchmal zweifeln, wenn man sich denkt, okay, wir führen jetzt das dritte Gespräch mit denen und irgendwie drehen wir uns immer im Kreis und wir drehen uns im Kreis. Das lässt dann schon manchmal zweifeln, ob es wirklich möglich ist, diese Technologie auch wirklich umzusetzen. Aber wir haben da jetzt eigentlich einen sehr starken Partner gefunden, der uns diese Zweifel schon nimmt, der uns da echt stark unterstützt und uns irgendwie ein bisschen ruhiger schlafen lässt. Aber auch da diese Dauer der Skalierung und man ist halt leider auf andere Partner sehr stark angewiesen. Und dann ist es immer für uns als kleines Startup, ist das natürlich ein Riesenprojekt. Aber für so ein großes Unternehmen sind wir ein super, super kleiner Teil. Und wir werden viel, viel schneller. Aber natürlich, für ein großes Unternehmen sind wir nichts. Und dann sind die Zyklen sehr lang. Und manchmal kommen dann schon diese Zweifel, schaffen wir das, bis wir wirklich so viel auch Geld einnehmen können, um uns zu finanzieren, schaffen wir dieses Tal zu überwinden irgendwo, ne? Also diese Zweifel sind natürlich schon ein ständiger Begleiter. Aber man muss da irgendwie positiv denken und man braucht halt einfach da irgendwo als Startup oder Deep Tech Gründer so ein echt starkes Durchhaltevermögen.
Auch da können wir aus der Praxis berichten, Zweifel sind völlig normal und auch diese Entscheidungszyklen, die natürlich auf der Wirtschafts- oder Industrieseite viel, viel langsamer sind oder viel länger dauern als jetzt auf der Start-up-Seite. Das ist völlig normal und auch da bietet sich an, mit einem Wegbegleiter zu sprechen, der solche Szenarien schon mal mitgemacht hat, dass man auch ein Stück weit die Ruhe bewahren kann und auch immer wieder eine Lösung findet oder wo kann ich möglicherweise Entscheidungsprozesse oder Geschwindigkeiten auf Industrieseite beschleunigen. Das ist völlig normal und jeder, der im B2B-Geschäft ein Startup jemals gegründet hat, wird über ähnliche Erfahrungen berichten. Und ich glaube, wichtig ist, dass der Glaube ein Stück weit größer sein muss als die Zweifel, die man hat. Ein Stück weit wird man immer Zweifel haben, das ist völlig normal. Aber letztendlich, wenn man so ein starkes Produkt, so eine starke Entwicklung hat, dann darf man auch genug Selbstbewusstsein haben, um letztendlich die Zweifel auch zu eliminieren.
Ja, genau. Und ich glaube, Cerasive, die haben jetzt eine Technologie in den Händen und die Verpackungsindustrie kann das eben nutzen, um nämlich auf diese fossilen Rohstoffe, dass sie da darauf verzichten können und wirklich ein Produkt schaffen, was nachhaltig ist. Und das ist für mich ein echter Systemwechsel, der aus Darmstadt, aus der TU Darmstadt heraus entsteht. Und damit würde ich sagen, Akte Cerasive geschlossen, oder?
Und Anfangsverdacht, das wird ein super Erfolg.
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht lesen wir in verschiedenen Büchern dann einfach nochmal reizig Cerasive ein zu Fleming, ja, zu den Röntgenstrahlen, zu Teflon, zu der Mikrowelle, zu den Mikrowellenstrahlen und dann sehen wir Cerasive. Also wunderbar.
Und wenn ihr keine Geschichte aus den Laboren und Gründerzentren der TU Darmstadt mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Teilt die Folge mit eurem Netzwerk und gebt uns 5 Sterne. Bis zur nächsten Akte.
Bis bald.